2014 kam es zu großen Protesten in der Ukraine. Sie wurden international bekannt als Euromaidan, denn sie richteten sich gegen die prorussische Regierung und forderten eine Annäherung an die Europäische Union. In der Folge kam es zur Abspaltung der Donbass-Region und der Annexion der Krim durch Russland. Das Ergebnis war also vor allem die Spaltung des Landes in pro-Russland oder pro-europäisch. Seither herrscht ein Krieg in der Donbass-Region um die selbsternannten unabhängigen prorussischen Republiken. Ein militarisierter Streifen mit Gräben und einer heißen Grenze besteht dort bis heute. Denn trotz einem Waffenstillstand wird noch immer geschossen. Aus dem Euromaidan und dem Krieg gingen in der Ukraine und dem Donbassgebiet die FaschistInnen gestärkt hervor. Sie waren ein wichtiger Faktor bei den Euromaidan-Protesten. Ukrainische NationalistInnen auf der einen Seite und russische NationalistInnen auf der anderen. Die russischen NationalistInnen erhofften sich eine Annäherung an Russland und vor allem eine Eingliederung der Gebiete in Donbass in die russische Föderation. Eine linke Organisation war damals, 2014, während der Proteste auch präsent, wie auch im folgenden Krieg. Für linke InternationalistInnen schien es kurz so, als könnte aus dem Euromaidan eine starke linke Bewegung hervorgehen. Doch linke Gruppen waren schnell von der Bildfläche verschwunden. Dabei gab und gibt es in der Ukraine politische Probleme, gegen die linke Antworten helfen würden. Korrupte PolitikerInnen, eine desolate wirtschaftliche Lage, gekennzeichnet vom Abbau von Arbeitsplätzen und fehlenden Investitionen, und der Wunsch nach Frieden im Land. Rechte Narrative bieten seit Jahren keine Lösung, eigentlich fruchtbarer Boden für linke und linksradikale Ansätze. Doch ein Blick ins Parlament zeigt, hier sitzt keine wirklich linke Partei und eine nennenswerte linke Bewegung ist auch nicht zu erkennen. Wieso ist das so? Ein Beispiel ist die demokratisch-sozialistische Organisation Sozialen Juru, eine soziale Bewegung, die vor über 5 Jahren entstanden ist, wie Artem, eine ihrer AktivistInnen, erzählt.
From idea to create a left party after Euromaidan, because of a lack of left political subject in the...
Nach dem Jahr der Proteste gab es die Idee, eine linke Partei zu gründen. Obwohl sich viele an der Macht der Oligarchen störten, da sie beispielsweise das Land zu einem Polizeistaat ausbauten, fehlte zur Zeit der Revolution eine linkspolitische Perspektive.
Sie versuchten, eine neue linke Partei aufzubauen und eine revolutionäre Perspektive infolge der Euromaidan-Bewegung zu bieten. Einige Gewerkschaften wurden davon auch angesprochen, aber eine Partei wurde nie daraus. Da eine Gesetzesänderung die Anzahl der nötigen Unterschriften zur Parteiregistrierung erhöhte und eine hohe Geldsumme für die Registrierung nötig wurde. Daraufhin entschied sich Sozialen Juru, lokale Gemeinschaften als linke NGO aufzubauen. Trotzdem kandidieren Mitglieder der Gruppe in lokalen Wahlen auf anderen Listen. Dabei gehen sie gezielt immer wieder Bündnisse mit Gewerkschaften ein und versprechen keinen neoliberalen Reformen zuzustimmen. Doch im Parlament sitzen sie bis heute nicht. Schauen wir an dieser Stelle kurz ins Parlament. Eine wirkliche linke Partei lässt sich dort nicht finden. Vor 2 Jahren waren Parlamentswahlen in der Ukraine. Die Partei Sluha Narodu, auf Deutsch Diener des Volkes, hatte mit 43% die absolute Mehrheit bekommen und stellt auch den Präsidenten Volodymyr Zelensky. Die Partei wurde schnell zusammengestellt, um den Präsidenten Zelensky, der die Präsidentschaftswahlen davor gewonnen hatte und nun eine parlamentarische Mehrheit sich verschaffen musste. Zelensky und seine Partei wurden oft als Mitte-Links bezeichnet, doch ein zweiter Blick lohnt sich.
Mittlerweile hat sich diese Partei sehr stark fragmentiert im ukrainischen Parlament. Also in der Partei selbst gibt es Menschen, die sich klar neoliberal positionieren. Gibt es auch Menschen, die für soziale Belange einstehen. Und deswegen ist es eine Art Catch-all-Partei immer noch. Anfang des Jahres habe ich gehört von Kollegen in Kiew, dass die Sluga Narodu einen Antrag gestellt hat auf Aufnahme in die Liberale Internationale, diese internationale Vereinigung liberaler Parteien und versucht sich sozusagen eben, glaube ich, doch als freiheitlich-liberale Partei zu bezeichnen.
So schätzt Ivo Georgiev die Partei ein. Er ist Leiter des Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung in der Ukraine und hat mir von der Lage im Land ausführlich berichtet. Für eine anarchistische Aktivistin in Kiew, die ihren Namen nicht genannt haben möchte und ich deswegen Olena nennen werde, ist es eine populistisch-technokratische Partei, die hier an der Macht ist.
In terms of the whole In Bezug auf die Rechts-Links-Aufteilung sind sie ziemlich liberal. Also sie fokussieren sich nicht auf die Kirche oder auf die Sprachprobleme, wie es der vorherige Präsident und seine Regierung getan hat. Repression ist nicht so normal. Manchmal gibt es die Fälle, die sind komisch. Aber so Sachen passieren nicht die ganze Zeit. Also es ist nicht wie in Russland oder Belarus. Und wir hätten auch gerne, dass es nicht annähernd so wird wie dort.
Die Angst vor einer repressiven Staatsmacht, wie sie in Russland und in Belarus evident ist, ist einer der Gründe, wie so eine Annäherung an die Europäische Union für viele UkrainerInnen erstrebenswert ist und einer der Gründe, wieso sie 2014 zu den Euromaidan-Protesten gingen. Ivo Georgiev von der Rosa-Luxemburg-Stiftung hat mir auch erzählt, welche Parteien in der Opposition sich sammeln. Es sind vor allem ältere Parteien. Hier ist die Mitte-Rechts-Partei Europäische Solidarität des ehemaligen Präsidenten zu finden, der nach den Euromaidan-Protesten bis 2019 Präsident war. Auch in der Opposition ist die nationalpopulistische Partei Vaterland von Julia Timoschenko. Daneben sitzt im Parlament noch die liberale Partei Golos, die erst 2019 gegründet wurde und mit 5,9% ins Parlament einzog. Der Name bedeutet Stimme und diese Partei vertritt eine stark nationalistische Ideologie. Diese drei Parteien positionieren sich als neoliberal mit minimalen Differenzen. Ihnen geht es vor allem um den Ausbau und die Gewährleistung der kapitalistischen freien Marktwirtschaft. Die größte Oppositionspartei im ukrainischen Parlament ist die Opposition Platform for Life. Sie beschreibt sich selbst als sozialdemokratisch. In Wirklichkeit agiert die Opposition Platform jedoch viel mehr als pro-russisch, EU-skeptisch und sozialkonservativ. Wo sie genau stehen, fällt Ivo Georgiev schwer, nach einem einfachen Schema zu unterscheiden.
Es gibt in diesem Parlament eine große Schwierigkeit zwischen den bekannten Kriterien in Deutschland zu unterscheiden. Es gibt keine linke Partei in diesem Sinne, in dem wir das in Deutschland verwenden.
Stattdessen ist die Politik stark auf die führenden Personen fokussiert, die Parteien sind von diesen also stark abhängig. Die starke Personifizierung ist eine Besonderheit der ukrainischen Politik. So ist auch die Regierungspartei nur mit dem Präsidenten Selenskyj überlebensfähig. Eine andere Besonderheit ist, dass die parlamentarische Politik stark von Oligarchen dominiert wird, welche die Parteien fördern und von ihnen abhängig machen. Selenskyjs Erfolg wiederum ist genau davon abhängig, dass er eben nicht von den Oligarchen abhängig war. Der Wunsch der Bevölkerung nach einem Wandel in diesem Bezug kann als ausschlaggebend für seinen Erfolg gewertet werden. Doch mittlerweile gibt es auch Informationen, dass Menschen in seinem Umfeld auch mit den Oligarchen involviert sind. Er selber konnte bis zu der Veröffentlichung der Pandora Papers in der Öffentlichkeit als sauber dastehen. Nun ist jedoch klar, der Präsident, der Anti-Oligarchen-Gesetze verabschiedete, hat selbst Offshore-Firmen. Seinen Vorgänger hatte er genau deswegen kritisiert, denn dessen Offshore-Firmen waren in den Panama Papers ans Licht gekommen. Doch nicht nur ein Bruch mit den Oligarchen war die Quelle des Wunsches nach Veränderung, der schlussendlich Selenskyj die Präsidentschaft brachte.
Der andere Wunsch war die andere Quelle seiner Popularität. Er hat versprochen, auch im Friedensprozess um den Donbass-Konflikt, um den Krieg in Donbass, eine andere Politik zu verfolgen. Er hat Frieden versprochen. Er hat versprochen, während seiner Amtszeit entscheidende radikale Schritte zu unternehmen, um eine Regelung des Konfliktes in Donbass zu erreichen. Das war auch neu als Forderung eines Politikers in der Ukraine. Damit hat er auch sehr viele Stimmen gewonnen. Er hat sich auch übrigens für andere Dinge eingesetzt. Er hat versprochen, zu einer Befriedung der Gesellschaft beizutragen. Er war explizit auch anerkannt worden als jemand, der auch für die russischsprachige Bevölkerung sich stärker einsetzt in der Ukraine, weil er selbst aus einer Region kommt, die Russisch spricht, in Krivoj Rog. Deswegen haben ihn viele Leute auch gesehen als eine Person, die eine bessere Balance finden kann, auch in der Sprachpolitik in der Ukraine, zu einer Befriedung in Donbass beitragen kann und last but not least zu einer deutlichen Verbesserung der Lebenssituation der ukrainischen Bevölkerung. Er hat versprochen, auch die Armut zu bekämpfen. Er hat versprochen, sich um die sozialen Belange der Bevölkerung zu kümmern. Und diese drei Forderungen waren so im Mittelpunkt seiner Kampagne. Die Armut bekämpfen, Friedensprozess voranzubringen und die Wirtschaft von den Oligarchen, also den Einfluss der Oligarchen, zu beseitigen.
Alles drei eigentlich Themen, die von einer emanzipatorischen Linken besetzt werden könnten. Doch im Parlament gibt es diese Position nicht, denn die Partei von Zelensky hatte inhaltlich die verschiedensten, widersprüchlichsten Positionen in den letzten Jahren vertreten und kann kaum als Linke gelten.
Also die Versuche einer wie auch immer gearteten sozialdemokratischen, sozialistischen oder linken Partei in der Ukraine zu etablieren, sind nicht geglückt in den letzten Jahren. Und das hat sehr viel damit zu tun, mit dieser enormen Polarisierung, mit diesem Zustand, dass das Land sich im Krieg befindet. Also es wird auch ständig suggeriert von den Politikern, auch vom Präsidenten Zelensky mittlerweile.
Und das, obwohl die Nachfrage in der Bevölkerung nach einer sozialen, einer linken Politik durchaus da ist. Denn die Gesellschaft hat gelitten nach dem Krieg 2014 und dem wirtschaftlichen Abschwung infolge der Corona-Pandemie. Das Land gilt als das ärmste auf dem europäischen Subkontinent. Der parlamentarische Misserfolg zwang auch die demokratisch-sozialistische Organisation Sozialny Ruch anders vorzugehen und zur Bewegung zu werden. Wie sie nun arbeiten, beschreibt ihr Mitglied Artem.
So now we are working with ecologists, activists, with feminists, with trade unionists.
Aktuell arbeiten wir mit ÖkologInnen, AktivistInnen, FeministInnen und GewerkschaftlerInnen verschiedener Gewerkschaften. Manche der Gewerkschaften sind Teil des Gewerkschaftsbundes, andere Teil des Bundes freier Gewerkschaften. Faktisch sind das zwei verschiedene Bündnisse mit Teilgewerkschaften in verschiedenen Arbeitszweigen. Diese beiden zusammen agieren zu lassen, ist nicht einfach.
Sectoral trade unions inside, but they are from it's sometimes it's difficult to ask them to do something common.
Die Gewerkschaften in der Ukraine sind relativ groß, einige davon noch aus der Zeit der Sowjetunion. Doch diese sind nicht besonders stark und kämpfen eher darum, ihre momentane Position zu verteidigen. Vor allem im Nachgang von Privatisierungen werden Firmen immer wieder weiterverkauft an internationale Kapitalisten. Es ist gegen den darauffolgenden Ausverkauf der Firmen, Lohnsenkungen und Personalreduzierungen, auf die sich die Gewerkschaften konzentrieren.
Actually, some trade unions really keep the companies against primitive accumulation process.
Manche Gewerkschaften halten die Firmen von Primitiv-Akkumulationsprozessen ab. Wenn PrivatbesitzerInnen versuchen, die Firmen für die erwirtschafteten Elemente wie Rohstoffe oder Land zu verkaufen, halten die Gewerkschaften sie davon ab. Heutzutage sind diese nicht mehr so aktiv, aber in der Periode der 90er bis in die Nullerjahre waren sie wirklich im sozialen Dialog. In den 90ern hatten manche Firmen mit mehreren Gewerkschaften zu verhandeln. Es gibt einen Fall in der Ukraine, in der die Firma mit 11 Gewerkschaften zu verhandeln hat. Die größte war nicht wirklich effektiv, weswegen die ArbeiterInnen entschieden, eine weitere zu gründen. Danach gründete eine andere Gruppe eine weitere, da sie nicht zufrieden waren mit der Arbeit der vorherigen. Selbst die ArbeitgeberInnen versuchten, eine eigene Gewerkschaft als Alternative der Alternative der Alternative zu gründen. Dieser Prozess wurde immer wieder wiederholt.
So, this situation was repeated and repeated.
In der Ukraine werden also, wie auch schon seit Jahrzehnten, weiterhin Arbeitskämpfe im Industriebereich geführt, wie Artem darstellt. Denn in der Ukraine schreitet seit Jahren eine Deindustrialisierung voran. Das Land ist in einer permanenten Krise ohne Ausweg. Internationale Konzerne haben in der Landwirtschaft einen starken Einfluss. Nur die größten Industrieunternehmen bleiben in den Händen der Oligarchen. Insgesamt steigen zwar die Löhne, aber langsamer wie die Preise, vor allem für Elektrizität, Gas und kommunale Dienstleistungen. Hier müssten politische Lösungen her, doch das Thema wird andauernd überschattet.
Der Punkt ist, dass in der Ukraine nur zweitrangig über Wirtschaftspolitik auch spricht, weil dieser andauernde Krieg oder Konflikt im Donbass, der gilt auch als Rechtfertigung dafür, dass jetzt der Staat massiv in Militärausgaben investiert, dass auch politische Konflikte häufig ausgetragen werden, indem man den politischen Gegner als Vaterlandsverräter erklärt. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem, weil sinnvolle Wirtschaftspolitiken werden dadurch weniger diskutiert, weniger debattiert.
Die Folgen der Euromaidan-Proteste und des seither andauernden Krieges sind nicht nur die Lebensrealität der Bevölkerung der Ukraine, sondern auch eine Projektionsfläche der Politik. Diese nationalistische Auseinandersetzung und die Position, die dazu einzunehmen ist, spaltet auch die linke Bewegung, findet zumindest die Anarchistin Olena aus Kiew.
So the war is kind of a contradictory topic for the left. There was this.
Also der Krieg ist ein widersprüchliches Thema für die Linke. Es gab diese Spaltung, nachdem der Krieg angefangen hat, weil manche Leute behauptet haben, dass es ein Bürgerkriegselement gibt. Andere haben sehr stark vertreten, dass es nur ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist. Ich bin letzterer Meinung und ich würde sagen, es ist auch die häufigere Position. Ja, es ist ein schweres Thema, zum darüber reden. Es gibt zwei Forderungen im Allgemeinen. Zum einen, wir müssen alles tun, um den Krieg zu gewinnen. Und zum anderen, wir müssen alles tun, um den Krieg zu beenden. Ich selber glaube nicht, dass irgendwas davon bald passieren kann. Deswegen baut mein Aktivismus darauf nicht auf.
That can happen in the near future. So, yeah, I don't build my activism around that.
In der Folge dieser schwierigen Debatte wird die linke Beteiligung an den Protesten 2014 und auch im folgenden Krieg oft übersehen. Dabei waren einige doch dort dabei.
There were anti-fascist anarchists at.
Es waren Antifaschistinnen und Anarchistinnen bei den Maidan-Protesten und sie waren auch im Krieg. Ich würde aber sagen, sie sagen das nicht öffentlich, dass sie Veteranen oder Kämpfer waren.
Themselves as being veterans or being combatants.
Trotz der Marginalisierung ist aber klar, zivilgesellschaftliche Organisationen gibt es, die versuchen, eine Alternative aufzubauen. Es erweist sich aber als sehr schwierig für diese, die Menschen zu mobilisieren. Diese werden auch von der ultranationalistischen Bewegung bekämpft. Denn grundsätzlich existiert in der Zivilgesellschaft in der Ukraine ein nationalistischer und proeuropäischer Konsens, so Ivo Georgiev von der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Jede Organisation in der Ukraine, die sich zu linken Ideologien bekennt, die für Sozialstaatlichkeit eintritt, die soziale Forderungen artikuliert. Und alle Aktivisten, die sich dazu bekennen, die leben gefährlich. Weil selbst ein Bekenntnis zum Sozialismus, zum demokratischen Sozialismus, wird in der Ukraine als ein Bekenntnis zu Russland und wird als pro-russisch gebrandmarkt und dementsprechend auch wahrgenommen.
Und wer sich dazu bekennt, wird schnell öffentlich angegriffen. Im besten Fall bleibt es beim Shitstorm im Internet gegen linke Personen, Ideen und Projekte. Oft gehen damit jedoch auch reale Angriffe einher. Die rechten Gruppierungen sind sehr stark, auch wenn sie nicht ins Parlament gekommen sind. Die Aktivistin und Anarchistin Olena aus Kiew teilt diese Einschätzung von Ivo.
Yeah, so there are quite a few, there are actually a lot of right-wing organizations and I'd say that they are quite strong.
Ja, also es gibt viele rechte Organisationen und ich würde sagen, sie sind ziemlich stark. Ja, ich würde sagen, es gibt Verbindungen zur Polizei oder zum Geheimdienst, denn sie kommen mit viel Scheiße durch. Menschen auf der Straße angreifen, deren Aussehen sie nicht mögen, oder sie machen häufig Gegendemonstrationen gegen feministische Proteste oder Pride-Märsche.
They do it all the time when they hold counter-demonstrations during the feminist march or during the pride marches.
Ich war wirklich schockiert, obwohl ich in diesem Land lebe, weil als ich bei der Trans-Demonstration war, gab es eine Person, die ist Anführer einer Gruppe, die heißt Tradition und Ordnung. Und es gab ein großes Auto mit Lautsprechern und er stand auf dem Auto und hat Sätze geschrien wie Tod den LGBT und es gab eine Gruppe Menschen, die ihm gefolgt sind und die haben das auch gerufen.
Death to LGBT. And there were a column of people following him and shouting that, like, as well.
Die rechten Gruppierungen treten als Straßenmilizen auf. In Uniform und mit Waffen sind sie unterwegs und halten in ihrer Vorstellung die Straßen sauber. Ganze Viertel werden so von ihnen patrouilliert und terrorisiert. Die Aktivistin in Kiew beschreibt die Lage als ein Kampf um die Straße.
I'd say we have this like kind of street war between the.
Ich würde sagen, wir haben diese Art von Straßenkampf zwischen der radikalen Linken und den Nazis. Der militante Teil der linksradikalen Bewegung ist nicht sehr groß, aber wir haben trotzdem diese Auseinandersetzung und wenn sie sich gut organisieren, geht es manchmal auch gut aus für sie.
If they organize well, it goes well for them.
Antifaschismus ist dementsprechend auch ein vereinendes Element über verschiedene linksradikalen Gruppen hinweg, die sich gleichzeitig auch gegen den Staat richten. Die rechten NationalistInnen, die vor allem auch im Kriegsgebiet auf beiden Seiten kämpfen, sowie die Rechten auf den Straßen in der Ukraine, sind nach der Einschätzung von Artem nicht wirklich die große Gefahr für linke Bewegungen. Für Linke in der Ukraine sind es die Angriffe gegen sie auf der Straße, welche die wirkliche Gefahr darstellt.
And the problem is the police or Ministry of Internal Affairs trying to use this situation to.
Das Problem ist, dass die Polizei bzw. viel eher das Ministerium für Innere Angelegenheiten wie mit einer unsichtbaren Hand die Situation nutzt, um mit inoffiziellen KämpferInnen eigentlich die SeparatistInnen zu unterdrücken. Diese rechten KämpferInnen attackieren allerdings viel eher Linke, Liberale, LGBTQ-Menschen sowie JournalistInnen. Diese JournalistInnen zensieren sich deshalb selbst, da sie Angst vor Angriffen durch Neonazis haben. Die Polizei versucht, diese Situation zu ihren Zwecken zu nutzen. Selbst wenn sie solche Übergriffe mitbekommen, nehmen sie die Person nicht fest.
When far right will support someone and will not tell him about something, and police will not take them to the jail.
Kooperationen mit der Polizei sind keine Seltenheit. So schildert Olena, dass der Geheimdienst sich auf Informationen der Rechten verlässt, um linke Aktivistinnen anzugreifen, wie im Falle des Anarchisten Alexei Bolenkov, der im Sommer diesen Jahres fast nach Belarus deportiert wurde, durch den Geheimdienst. Zuvor hatten rechte Milizen behauptet, er sei bei der Brandstiftung an einem Mobilfunkturm beteiligt gewesen. Diese rechten Gruppierungen versuchen mit Falschbehauptungen Stimmung gegen Linke zu machen und behaupten beispielsweise, dass diese Menschen angegriffen hätten, um dann selber mit Gewalt auf die linken AktivistInnen loszugehen. Verbindungen der Rechtsradikalen und UltranationalistInnen ins Parlament gibt es auch. Jedoch ist unklar, wie stark diese sind und welche Rolle diese genau spielen. Was klar ist, ist, dass einzelne Abgeordnete die Rechtsradikalen ausnutzen, um sie gegen ihre politischen Gegner aufzustacheln. Es ist also logisch, dass Polizeigewalt und illegale Polizeimaßnahmen neben dem antifaschistischen Kampf ein weiteres wichtiges Thema für die linksradikale Bewegung ist. Doch feministische Themen nehmen auch einen wichtigen Raum ein, wie Olena klarstellt.
We also have quite a feminist and queer focus as well. Because, for example, the situation with the.
Wir haben auch einen Fokus auf Feminismus und Queer-Themen, weil zum Beispiel die Situation, was häusliche Gewalt angeht in der Ukraine, lässt viel zu wünschen übrig. Weil wir haben vor 10 Jahren die Istanbul-Konvention unterschrieben und sie ist immer noch nicht ratifiziert, weil der Staat stark mit der Kirche verbunden ist. Und die Kirche stimmt dem Begriff Gender in der Konvention nicht zu, weil es heißt genderbasierte Gewalt und die waren so: Nein, nein, wir brauchen hier kein Gender. In diesem Land leben wir ohne Gender, was total lächerlich ist. Und ja, diese Themen sind natürlich alle miteinander verbunden, weil Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind oder von Gewalt auf der Straße, gehen normalerweise nicht zur Polizei, weil sie von der Polizei auch belästigt werden und Victim Blaming betrieben wird.
Because like they will be victim blamed and they can also be like harassed by the police.
Der Wunsch nach einem Ausweg ist omnipräsent. Die Bevölkerung der Ukraine erhofft sich von einer Mitgliedschaft in der Europäischen Union eine gewisse Rechtsstaatlichkeit und Stabilität, sowie ein gewisser Wohlstand und vor allem ein Ende der Korruption. Ein Ende der Korruption könnte auch den Weg freimachen zu einer Aufklärung der Kooperation zwischen rechten Milizen und der Polizei. Dabei wären wir zurück beim alles überlagenden Diskurs um Pro-Russland oder Pro-Europa und dem Krieg. Dabei braucht es eine andere Lösung, wie Artem von Sozialen Jiru ausdrücklich betont.
Wir brauchen in der Ukraine linke Reformen, das ist der Schlüssel. Deswegen versuchen wir uns in geopolitischen Fragen nicht zu spalten.
Für die demokratisch-sozialistische Organisation Sozialen Jiru ist klar, dass keine Position im Konflikt um Russland oder Europa zu beziehen ihre Stärke ist. Diese Position ist für sie besonders wichtig, denn Ungleichheit ist eines der größten sozialen Probleme in der Ukraine. Der Exodus aus der Ukraine von Menschen, die Arbeit suchen, ist eines der Symptome dieses unterliegenden Problems.
Viele Menschen gehen. Viele von ihnen sind nach Deutschland gegangen, auch einige meines Gewerkschaftsbundes. Sie entscheiden sich dafür, illegal in Deutschland, in Dänemark oder halblegal in Tschechien zu arbeiten. In der Ukraine legal oder zumindest halblegal zu arbeiten, das lehnen sie ab.
Doch die Debatte in der Bevölkerung und der Regierung bleibt auf dem Konflikt fokussiert. Die Wiedereingliederung der temporär besetzten Gebiete in Donbass, wie es im offiziellen Sprachgebrauch heißt, bleibt das Ziel des Regierungshandelns. Ob das möglich ist, bleibt schwierig zu beantworten, denn der internationale Prozess dazu steckt in einer Sackgasse. An der Grenze wird seit dem Frühjahr 2021 wieder scharf geschossen. Trotz einem anhaltenden Waffenstillstand vom Sommer 2020, der relativ erfolgreich war. International sollte eine Befriedigung des Konflikts in Minsk durch die Abkommen Minsk I und Minsk II erreicht werden. Doch die ukrainische Regierung hat nun, 6 Jahre nach dem Abkommen Minsk II, kaum noch Vertrauen in diesen Prozess und die Vereinbarung wird nicht fortgesetzt. Stattdessen sind NATO-Manöver sowie russische Truppenübungen entlang der Grenze der Ukraine zu Russland der internationale Spielplatz für die Konfrontation zwischen Russland und Europa. Wie also diese Gebiete zurückgewonnen werden können, ist dementsprechend eine unbeantwortete Frage der ukrainischen Politik. Ob das überhaupt notwendig oder sinnvoll ist, wird nicht hinterfragt. Denn vielleicht ist es eh schon zu spät.
Fakt ist, die Separatistenrepubliken werden sehr stark russifiziert, schon seit einigen Jahren. Also dort werden zunehmend russische Lehrpläne für die Schulen verwendet. Offiziell darf man in diesen Gebieten auch Ukrainisch nicht verwenden. Das wurde dort verboten. Also es ist wirklich eine sehr komplexe Frage, wie diese Gebiete dann integriert werden können in die ukrainische Republik in der Zukunft. Das ist der erklärte Wunsch der Ukraine. Die Ukraine möchte diese Gebiete wieder integrieren. Russland hat diese Gebiete auch nicht anerkannt, die sogenannten Volksrepubliken. Russland benutzt diese Gebiete als Hebel für Einflussnahme auf die ukrainische Politik. Das ist meine Überzeugung. Es wird im Moment von beiden Seiten, gibt es keine Anzeichen für eine Deeskalation. Also eine baldige Lösung des Konfliktes um diese Donbass-Gebiete ist nicht in Sicht. Und das ist traurig. Das ist traurig. Man wünscht sich als internationale Gemeinschaft tatsächlich mehr Engagement, mehr Bemühungen, auch von deutscher Seite, um eine Lösung herbeizuführen. Aber es ist zurzeit leider nicht zu sehen.
Anhand von der Beschreibung der Situation in diesen Gebieten, die Ivo Georgiev von der Rosa-Luxemburg-Stiftung gibt, überrascht es kaum, wenn diese Gebiete als russische Gebiete bezeichnet werden. Offiziell werden sie so natürlich nicht bezeichnet. Doch mit dem Begriff schwingen für viele auch äußerst negative Konnotationen mit. Diese beschreibt die Anarchistin Olena.
Ich würde es als allgemeine Repression der Meinungsfreiheit beschreiben. Das ist das Erste, was mit der russischen Armee kommt, weil es gibt auch Hinweise auf die Präsenz der russischen Armee in diesen sogenannten unabhängigen Gebieten. Unabhängig sind sie definitiv nicht.
Für Artem und seine demokratisch-sozialistische Organisation Sozialen Juru bedeutet die internationale Verflechtung der neoliberalen Wirtschaft und der bewaffnete Konflikt, der Ausdruck internationaler geopolitischer Interessen ist, dass die linke Antwort auch international sein muss.
So the response for this can be only international and I very appreciate that we can talk in.
Die Antwort darauf kann nur international sein. Ich schätze es sehr, dass wir auf Plattformen wie dieser hier darüber sprechen können, wie wir Lösungen, also internationale Lösungen für Probleme internationaler Linken, internationaler FeministInnen, internationaler ArbeiterInnen sowie der Umweltbewegung finden.
Ob vor der Lösung des Krieges eine linke Perspektive in der Ukraine damit vielleicht möglich ist? Laut Ivo Georgiev nein. Denn er sieht erst mit einer Lösung diesen Konfliktes eine Perspektive für eine linke Bewegung, die nicht nur Abwehrkämpfe führt.
Es ist ein Abwehrkampf und die linke Bewegung in der Ukraine ist bemüht, diesen Abwehrkampf noch zu führen. Denn es gibt auch sehr starken Exodus ukrainischer Migranten in Westeuropa, nicht nur dort. Aber ich kenne persönlich mehrere Menschen mit linken Überzeugungen, die haben das Land verlassen. Die haben den Druck nicht ausgehalten, den öffentlichen Druck auf ihnen nicht ausgehalten. Die sind emigriert. Insofern, das, was die linke Bewegung in der Ukraine dort führt, ist tatsächlich ein Abwehrkampf. Und bessere Zeiten sind zu erwarten nur nach einer wie auch immer aussehenden Lösung des Donbass-Konfliktes.